Ihr lieben Glaubensgeschwister, der Apostel Paulus stellt die Gläubigen in Thessalonich als solche vor, die viel Fleiß da reinsetzten, Gott zu verherrlichen und immer wieder in beiden heute noch erhaltenen Briefen an die Thessalonicher erwähnt Paulus die Briefempfänger lobend. Bereits zu Beginn des ersten Briefs zeigt er auf, wie sie das Evangelium nicht nur gerne aufnahmen, sondern wie es sich stets zu einem gottverherrlichenden Wandel auswirkte. Dies ist umso erstaunlicher, wenn wir bedenken, dass die Thessalonicher Briefe zu den frühesten Briefen des Apostels Paulus gehören. Paulus hatte damals sein Evangelium ja noch nicht in seiner ganzen Fülle bekannt gemacht, so wie wir es heute aus all seinen späteren Briefen kennen dürfen, die danach hinzukamen. Die Gläubigen wurden erst in diesen Briefen über so grundlegende Dinge unterrichtet, wie zum Beispiel im ersten Brief über die Auferstehung der gläubigen Verstorbenen und Entrückung zusammen mit den dann noch Lebenden, um alle Zeit mit dem Herrn zusammen zu sein. Doch schon vor Abfassung dieses Briefs, also bevor sie darüber belehrt wurden, waren die Thessalonicher schon Vorbilder im Wandel, selbst in Drangsal und Verfolgung, wie wir in Kapitel 1, Vers 6 bis 8 nachlesen können. Wir wollen daher die damalige Situation etwas näher beleuchten. Aus den Briefen und parallel dazu im Bericht der Apostelgeschichte lässt sich gut nachvollziehen, dass die Thessalonicher das Evangelium gerade erst empfangen hatten. Nach seiner ersten Missionsreise besuchte Paulus wiederum die Orte dieser Reise, als er nachts in einem Gesicht den Auftrag erhielt, nach Mazedonien zu gehen. Nachzulesen in Apostelgeschichte 16, Vers 9. Er gründete mit seinen Begleitern die Gemeinde in Philippi. Dort wurde er auch mit Silas zusammen inhaftiert. Und wundersam aus dem Gefängnis in Philippi freigekommen, wir kennen diese Begebenheit sicherlich gut in der Apostelgeschichte, wird das ja beschrieben, wunderbar freigekommen und rehabilitiert, gingen Paulus und Silas dann nach Thessalonich. Apostelgeschichte 17, Vers 1. Dort besuchte Paulus zunächst einmal die Synagoge, wo er sich mit den Juden unterredete, um einige wenige von ihnen vom Evangelium überzeugen zu können. Aber eine große Menge gottverehrender Griechen und nicht wenige Frauen aus den ersten Kreisen hörten das Evangelium ebenfalls. Sie müssen also zu denen gehört haben, die als Proselyten am jüdischen Gottesdienst Anteil nahmen. Und diese Griechen und vornehmen Frauen wurden, so heißt es dann in Apostelgeschichte 17, Vers 4, dem Paulus und dem Silas zugelost. Doch die Juden waren höchst eifersüchtig auf die neu hinzugewonnenen Gläubigen, die ganz plötzlich, ohne die den Juden geltenden Bedingungen, vom Evangelium erfasst wurden. Die Juden versetzten daraufhin die ganze Stadt in Tumult und so mussten Paulus und Silas Thessalonich fluchtartig wieder verlassen. Sie waren also gar nicht lange dort gewesen. Sie gingen nach Beröa weiter, wo man das Wort ebenfalls bereitwillig aufnahm. Und von dort ging Paulus mit einigen Begleitern nach Athen, das lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 15, und dann nach Korinth, Apostelgeschichte 18, Vers 1. Und dort traf er dann wieder mit Silas und Timotheus zusammen. Davon wird in Apostelgeschichte 18, Vers 5 geschrieben. Und diese Zusammenkunft mit Timotheus beschreibt Paulus auch in seinem ersten Thessalonicher Brief, und zwar in Kapitel 3, Vers 6 bis 9. Aus diesem Brief erfahren wir, was inzwischen geschehen war. Paulus wollte so gerne mehrmals zu den ihm liebgewordenen Glaubensgeschwistern nach Thessalonich kommen. Er schreibt aber, dass er jedes Mal durch den Widerwirker daran gehindert wurde. 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und 18. Wie das im Einzelnen war, was ihn genau abhielt, das wird hier nicht beschrieben. Und wir lesen dann, dass Paulus es nicht länger aushielt. Kennt ihr das? Lange vielleicht von zu Hause weg, von euren Lieben. Mir geht das manchmal so, wenn ich auf einer längeren Dienstreise bin. Man bekommt Sehnsucht nach Haus. Und auch Paulus hielt es nicht länger aus. Und darum sandte er Timotheus, um die Geschwister im Glauben zu festigen. 1. Thessalonicher 3, Vers 1 und 2. Und wiederum schreibt der Apostel, dass er es nicht länger aushielt. Er wollte vom Ergehen und vom Glaubensstand der Thessalonicher erfahren. 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Und nun endlich, als Timotheus nach Korinth zurückkam und sein Bericht den Apostel außerordentlich beruhigte, hatte er neuen Lebensmut, so heißt es im 1. Thessalonicher Brief. Und er schrieb wohl dann dankbar diesen zusprechenden ersten Brief. Als Absender des Briefes sind denn auch Silvanus und Timotheus mit erwähnt, wobei wir wissen sollten, dass Silvanus eben derselbe ist, der uns in der Apostelgeschichte mit dem Namen Silas vorgestellt wird. Ihr Lieben, wir sehen also, dass es nach der kurzen Anwesenheit des Apostels in Thessalonich zwar noch eine weitere Betreuung durch seinen Mitarbeiter Timotheus gab, doch standen die Thessalonicher einerseits noch ganz am Anfang ihres Glaubenslebens und andererseits waren ihnen eben nur die Grundlagen des Evangeliums Gottes, so nennt Paulus es ja in Römer 1, Vers 1, erläutert worden. Das Evangelium war ja, wie schon angedeutet, noch nicht in seiner Gänze enthüllt. Die Thessalonicher Gemeinde lebte zu Beginn der Verwaltung des Übergangs. Noch war die einstige Vorrechtsstellung Israels gültig, darum ging Paulus auch zunächst in die Synagoge, und es war nur wenig über ein Handeln Gottes mit den übrigen Nationen außerhalb des Segens Israels bekannt. Die Thessalonicher wurden, das lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 3 nach, sie wurden durch Paulus zunächst vor allem mit der Wahrheit bekannt gemacht, dass der gekreuzigte Jesus, von dem sie schon gehört hatten, dass dieser der Christus ist, der den Schriften gemäß leiden, sterben und auferstehen musste. und trotzdem ihnen nur diese wenigen Grundlagen bekannt waren, beschreibt Paulus seine Glaubensgeschwister als fleißig, als unermüdlich, als beharrlich, als Nachahmer des Herrn, als stets freudig im Heiligen Geist, als Vorbilder für viele andere, als Herrlichkeit und Freude des Apostels, als solche, die einander liebten. Lest nur einmal wieder die Thessalonicher Briefe unter diesem Blickwinkel des vorbildlichen Glaubens und Handelns dieser Gemeinde. Liebe Geschwister, wie viele Jahre lang kennen wir zum größten Teil schon Gottes Wort? Und zwar Gottes Wort, was uns heute vervollständigt vorliegt. Bewirkt es auch in uns immer noch und immer wieder stete Freude und ist es uns ein dauernder Antrieb, im Glauben zu arbeiten, uns in der Liebe zu mühen und beharrlich zu erwarten, wie es Paulus den Thessalonichern bezeugte? Die Thessalonicher hatten trotz der nur kurzen Belehrung offensichtlich einen steten Ansporn dazu. Der Grund dafür lag in ihrer Vollgewissheit, die sie trotz, vielleicht könnte man auch sagen, gerade wegen der geschilderten widrigen Bedingungen hatten. Diese Vollgewissheit wurde ihnen bereits in diesem frühen Brief bestätigt. Und sie wurde sicherlich durch den zusprechenden Inhalt dieses Briefes, vor allem in Bezug auf ihre Erwartung, noch sehr bestärkt. Wenden wir uns nun unserem Textwort in 1. Thessalonicher 1, Vers 5 zu. Nach dem Segensgruß schreibt der Apostel Paulus zunächst freudeerfüllt Worte des Dankes an Gott und der Fürbitte für die junge Gemeinde nieder. Doch ist es dem Apostel sehr wichtig, den Grund für diese so positive Entwicklung dann zunächst als erstes zu nennen. Nicht das edle Verhalten der Glaubensgeschwister an sich führte Paulus zur Dankbarkeit, sondern vielmehr, wie sich Gottes Führen in ihrem Leben so wunderbar auswirkte. Denn Paulus schreibt in Vers 4, zunächst begründend, wissen wir doch, von Gott geliebte Brüder, also so nahe standen sie ihm, wissen wir doch um eure Auserwählung. Am Beginn eines jeden Glaubenslebens steht immer zunächst Gottes Erwählen, was allerdings schon weit zuvor geschah. Und dieses Erwählen wird durch sein Berufen für den Gegenstand seines Erwählens dann zur gesegneten persönlichen Erfahrung. Wir wissen heute aus den späteren Briefen des Apostels, dass Gott die Glieder dieser jungen Gemeinde, so wie jeden, den er mit Glauben beschenkt, bereits vor dem Niederwurf der Welt erwählte. Epheser 1, Vers 4. Seine gnadenvollen Wege in Christus mit uns Gläubigen waren bereits vor äonischen Zeiten, können wir uns nicht vorstellen, vor äonischen Zeiten in Christus Jesus in Gottes Erwägen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Ohne Gottes Erwählen ist kein glaubensvoller Zugang zu seinem Vaterherzen möglich. Später bezeugt Paulus dann auch den Thessalonichern, dass Gott sie von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Das lesen wir 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Die Thessalonicher waren also von Gott Erwählte. Und als solche vernahmen sie nun sein an sie gerichtetes Evangelium. Und auch nur als solche erreichte sie die Botschaft des Apostels nicht nur im Wort, sondern in Kraft und Heiligem Geist. Vers 5 zeigt uns in einer wunderbaren Steigerung auf, wie das Evangelium wirksam die Herzen erreicht und wie es Antriebskraft für unseren Wandel werden kann. So ist Evangelium zunächst einmal ganz einfach eine frohe Botschaft, die auszurichten ist. Wörtlich bedeutet das Wort ja Wohlbotschaft, Wohlwort. Sie ist also durch gesprochenes oder geschriebenes Wort auszurichten. Evangelium kommt im Wort zu uns Menschen. Wir alle haben die wunderbare Gabe der Sprache erhalten. Vielleicht sollten wir gerade diese Gabe als die wertvollste Gabe Gottes an uns Menschen erachten. Ein Bruder schrieb einmal dazu: Das gesprochene und geschriebene Wort ist das vollkommenste Ausdrucks- und Verständigungsmittel des Geistes. Durch Worte vermag der Mensch sein Innerstes auszudrücken, wie die Gedanken oder die Erwägungen seiner Vernunft. Sogar selbst die feinsten und zartesten und empfindsamsten Regungen des Herzens vermag er in liebliche Worte zu kleiden. Durch diese Gabe ist es uns sogar möglich, Geistliches und Göttliches verständlich und begreifbar zu machen. Der höhere Zweck dieser Gabe ist aber, dass der unsichtbare Gott, welcher ja Geist ist, uns sich in seinem innersten Wesen enthüllen kann. Er offenbart es durch seine Worte, die er dem Geist begnadeter Menschen vermittelte, damit sie dieselben niederschrieben für den gottsuchenden Menschen. Soweit dieses Zitat. Das Evangelium war im Wort zu den Thessalonichern gekommen. Und zwar, als sie den Ausführungen des Apostels lauschten. Später auch durch die Belehrung des Timotheus und dann auch durch die Briefe. Dies war die notwendige Grundlage für ihren Glauben. Doch das allein reichte nicht aus. Darum war das Evangelium auch nicht allein im Wort zu ihnen gekommen. Obwohl es möglich ist, dass sich Menschen mit dem Wortlaut des Evangeliums befassen, ohne dass es ihnen etwas einbringt. Ja, das Evangelium wird gar falsch gebraucht oder missbraucht, sogar auch, um Menschen vom Wesentlichen abzulenken. Ob nun in übler oder in vermeintlich guter Absicht. Wir dürfen hinter vielem Missbrauch sicherlich die Machenschaften des Widerwirkers sehen, der Gottes Wort ja genauestens kennt, der sich zu einem Boten des Lichts verstellt und von der Wahrheit, vom Wesentlichen ablenken will. Der Weisheit dieser Welt erscheint es außerdem weithin als Torheit, dass sich Gott ausgerechnet durch ein unscheinbares Buch offenbaren soll. Wenn sich den Menschen überhaupt der Gedanke an eine Gottheit als Ursprung und Erhalter von allem aufdrängt, dann versuchen sie zumeist, das Dasein eines Gottes an der Schöpfung festzumachen. Wiewohl zwar, gemäß Römer 1, Vers 20, Gottes unsichtbare Züge, seine unwahrnehmbare Kraft und Göttlichkeit an seinen Tatwerken ergreiflich, begreiflich sind, ist hierin doch sein eigentliches Wesen nicht zu erkennen. Diese Erkenntnis erhalten mit Gottes Geist beschenkte Menschen nur durch sein Wort. Die Thessalonicher jedenfalls hatten das Evangelium des Apostels Paulus nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern so, wie es wahrhaft ist, als das Wort Gottes, das sich in ihnen als wirksam erwies. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Zu diesem Zweck war das Evangelium daher auch in Kraft und in Heiligem Geist zu ihnen gekommen. Es blieb nicht beim bloßen Buchstaben, sondern es war lebendig und wirksam, so wie es auch in Hebräer 4, Vers 12 heißt. Bedenken wir hier, dass es in der damaligen Zeit des Übergangs noch Zeichen und Wunder als sichtbare Wirksamkeit Gottes gab. Auch der Apostel Paulus hatte in dieser Zeit noch mit diesen sichtbaren Kräften in Machttaten gewirkt. Er heilte oder trieb böse Geister aus. Nachzulesen zum Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18 oder Apostelgeschichte 19, Vers 11 und 12. Die Thessalonicher mochten diese Kräfte ebenfalls kennengelernt haben. Doch schon in allen frühen Briefen bringt Paulus die Kraft und den Heiligen Geist vor allem in Verbindung mit dem Evangelium selbst. Wir werden gleich noch einige Bibelstellen dazu hören. Schon damals spornten die Thessalonicher sicherlich nicht die sichtbaren Kraftwirkungen zu ihrem vorbildlichen Wandel an, sondern das kraftvolle Gotteswort. Sonst würde dieser Vers 5 hier nicht stehen. Und heute? Heute haben wir keinerlei Verheißung mehr für die Wirksamkeit der damaligen äußeren Kräfte. Auch Paulus durfte bereits erfahren, dass Gottes Kraft eben in Schwachheit vollkommen gemacht wird. 2. Korinther 12, Vers 9. Heiliger Geist und Kraft, diese beiden in unserem Vers genannten, stehen übrigens in engster Verbindung miteinander. Jede Kraftwirkung Gottes geschieht immer durch seinen Heiligen Geist. Ob nun sichtbar, damals zum Beispiel als zu Pfingsten der Heilige Geist auf die Apostel kam, Apostelgeschichte 2, Vers 2 und 3, und auch wundersam wirkte, oder heute nicht sichtbar in uns Gläubigen, in denen Gott als Tempeln durch den Heiligen Geist wohnt. 1. Korinther 3, Vers 16. Paulus bezeugt, dass der uns gegebene Geist ein Geist der Kraft ist. 2. Timotheus 1, Vers 7. Und ich erinnere mich noch so an manche Jugendfreizeit, das ist inzwischen ja auch schon gut 20, 25 Jahre her, wo Bruder Wilhelm Prohlingheuer oft teilnahm und in den Gesprächen über die Wirksamkeit des Geistes häufig Lukas 1, Vers 35 anführte. Dort kündigt der Bote der Mirjam die Geburt ihres Sohnes Jesus an. In einem wunderbaren Gedankenreim erklärt der Bote: Heiliger Geist wird auf dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich beschatten. Es ist kein großer Unterschied, ob Heiliger Geist auf sie kam oder die Kraft des Höchsten sie beschattete. Eines erklärt das andere. Verkürzt zusammengefasst kann man daher sagen, Heiliger Geist ist Kraft des Höchsten. Viele Bibelstellen weisen uns auf den Zusammenhang der Kraft Gottes mit dem Evangelium hin. Da fallen uns sicherlich ganz direkt spontan einige Stellen dazu ein. Zum einen sicherlich Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Gotteskraft. Eine Gotteskraft zur Rettung für jeden Glaubenden. Oder 1. Korinther 1, Vers 18. Dort heißt es ja, dass der zentrale Inhalt unseres Evangeliums, nämlich das Wort vom Kreuz, uns, die gerettet werden, Gottes Kraft ist. Fällt uns auf, dass es hier nicht heißt, dass das Kreuz uns Gottes Kraft ist, sondern das Wort vom Kreuz. Zum Zeitpunkt der Kreuzigung befiel die Jünger im Gegenteil eher Furcht und Verzagtheit. Es gab dort auf Golgatha nur Schwachheit und Schande zu sehen. Auch nicht das niedergeschriebene Wort, in welchem in den sogenannten Evangelien diese Kreuzigung beschrieben wird, vermittelt diese Kraft. Kraftverleihend aber ist das Wort vom Kreuz im Vorbild der Lehre des Apostels Paulus, der in seinen Briefen die folgerichtige logische Erklärung der göttlichen Ursachen, Zusammenhänge und Auswirkungen der Kreuzigung, Grablegung und Auferweckung des Herrn Jesus Christus darlegt. Dem Vorbild dieser Lehre wurden wir übergeben. Römer 6, Vers 17. Wir sollten sie lernen, wir sollten sie uns reichlich innewohnen lassen und wir sollten sie in der rechten Ausdrucksform festhalten. Das beinhaltet auch, das Wort der Wahrheit richtig zu schneiden, damit die Wirkung des uns angehenden Evangeliums nicht durch Vermischung mit Gottes Worten für eine andere Zeit oder Verwaltung nicht mehr so kraftvoll ist, wie sie sein könnte. Außerdem haben wir sicherlich alle bereits erfahren, wie der Einfluss von weltlicher Meinung, von Philosophie, vielleicht auch einer sinngemäßen oder gängigen Meinungen angepassten Übersetzung des Wortes Gottes geradezu kraftraubend sein kann. Die Kraft des Evangeliums des Apostels Paulus jedoch befähigte die Thessalonicher, so wie auch uns heute noch, zu einem gottverherrlichenden Wandel. In dieser Kraft, wenn wir nämlich Christus gehört haben und in ihm gelehrt wurden, vermögen wir es, die alte Menschheit abzulegen und die neue anzuziehen, die gottgemäß erschaffen wird in Gerechtigkeit und huldvoller Heiligkeit der Wahrheit. Epheser 4, Vers 20 bis 24. In Bezug auf die höchsten Enthüllungen des Apostels Paulus in den Vollkommenheitsbriefen bittet der Apostel in Epheser 1, Vers 15 bis 21 darum, dass die Gläubigen um genau diese Kraft, auch schon nachdem unsere Herzensaugen erleuchtet wurden, in geistlicher Weisheit und geistlicher Enthüllung in seiner Erkenntnis wissen sollten. Er bezeichnet sie hier in diesem Textabschnitt als die alles übersteigende Größe seiner Kraft gemäß der Wirksamkeit, der Gewalt, seiner Stärke. Er benutzt also, wir könnten sagen, starke Kraftausdrücke. Die Worte scheinen ihm kaum auszureichen. Und diese Kraft wirkte auferweckend in Christus und erhöhte ihn überaus hoch. Und sie vermag erst recht in unseren kleinen Herzen durch das Evangelium wirksam zu sein. Liebe Geschwister, kommt das Evangelium in Kraft und in Heiligem Geist zu uns, so finden wir darin nicht nur einfach Worte, die im besten Fall vielleicht schön und hehr sind, sondern wir nehmen tiefe Einblicke in Gottes Herz. Gott ist Geist, so heißt es Johannes 4, Vers 24. Auch andere Stellen sagen das. Und Gott nutzt sein Wort, um uns im Geist in seine Gegenwart zu führen. Auf diese Weise wirkt Gottes Geist durch das Evangelium. Paulus schrieb diese Zusammenhänge in 1. Korinther 2, Vers 9 bis 13 nieder. Es ist doch so, wie es geschrieben steht. Was kein Auge gewahrt und was kein Ohr gehört hat und wozu kein Menschenherz hinaufgestiegen ist. All das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber enthüllt es Gott durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer unter den Menschen weiß, was im Menschen ist, außer dem Geist des Menschen, der in ihm ist? Also hat auch niemand die Tiefen Gottes erkannt, außer dem Geist Gottes. Wir aber erhielten nicht den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott aus Gnaden gewährt ist, was wir auch aussprechen. Nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie uns lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie uns lehrt, indem wir geistliche Dinge mit angemessenen geistlichen Worten erklären. Haben wir recht gehört? Niemand hat die Tiefen Gottes erkannt, außer dem Geist Gottes. Es wäre auch uns nicht möglich. Der Mensch weiß zwar durch seinen Geist um sein eigenes Inneres. Er vermag dieses auch durch Worte auszusprechen, welche sein Geist ihn lehrt. Genauso kennt nur der Geist Gottes die tiefsten, innersten Gründe seines Wesens. Und Gott enthüllt uns genau diese Tiefen im Evangelium durch Worte, die von seinem Geist geprägt und erfüllt sind. Diese Enthüllungen sind das heute gültige Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, mit dem Paulus betraut wurde. 1. Timotheus 1,11. Im 2. Timotheusbrief finden wir in Kapitel 3, Vers 16 die bekannte Aussage, dass alle Schrift Gott gehaucht. Wörtlich könnte man sagen, Gott geweht oder Gott gegeistet ist. Also von seinem Geist durchweht. Zum wahrhaften Erfassen des geistdurchwehten Evangeliums muss das Einwirken des Heiligen Geistes hinzukommen, um zum rechten Verständnis zu kräftigen. Und so gesegnet ist Gottes Geist dann auch weiterhin wirksam. Durch Heiligen Geist ergießt sich die Liebe Gottes aus den Worten dieses Evangeliums über seinen Sohn in unsere Herzen, Römer 5, Vers 5. Und es wird uns darin nicht nur bloße Gotteserkenntnis geschenkt. Wir treten hier ein in eine innige Beziehung zu unserem Gott als unserem Vater, der seine Kinder liebt. Haben wir nicht alle erfahren, dass der Vater selbst uns im Evangelium so begegnet und durch seinen Geist in uns wirkt, dass wir einfach freudig von seiner überwältigenden Gnade und Liebe überzeugt worden sind und unser Geist nur beglückt und anbetend, staunend die Tatsache bezeugt, wahrhaft ein Kind Gottes zu sein, indem wir laut Abba, Vater riefen? Das ist die Vollgewissheit, welche schon die Thessalonicher erfuhren, die zu den ersten gehörten, die ganz ohne Vorbedingungen mit der Kraft des Heiligen Geistes beschenkt wurden. Wir dürfen heute im Gegensatz zu den Thessalonichern wissen, dass wir mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen in Christus gesegnet sind. Epheser 1, Vers 3. Der Kolosserbrief drückt dies so aus, dass wir in Christus vervollständigt sind, Kolosser 2, Vers 10. Doch die Tatsache, dass wir das sind, die Tatsache unserer Vervollständigung, ist natürlich noch nicht mit der Vollgewissheit darüber gleichzusetzen. Am Schluss des Kolosserbriefs richtet Paulus Grüße von Epaphras aus, einem Sklaven Christi Jesu, der für seine Glaubensgeschwister in Kolossä und Laodicea regelmäßig in ganz besonderer Weise fürbittend eintritt. Damit ihr, so heißt es da in Kolosser 4, Vers 12, damit ihr gereift dasteht und in allem Willen Gottes vollgewiss seid. Es gilt also auch heute noch in vielem Gebet und Mühen, das Verständnis des Evangeliums immer wieder und immer weiter zu lernen und zu vertiefen, was wir in Christus sind. Und auch unsere Gebete sollten darum ringen, dass der Herr unseren Glaubensgeschwistern und uns selbst dasselbe gewährt, worum einst Epaphras flehte. Dem Apostel Paulus gab der Herr einen Splitter des Fleisches, damit er sich nicht wegen der Außerordentlichkeit der Enthüllungen überheben sollte. 2. Korinther 12, Vers 7. Auch heute gibt es hinsichtlich der Enthüllungen des Wortes Gottes keinerlei Anlass zur Überheblichkeit. Selbst das gründlichste Schriftstudium führt nur so lange zu einer bleibenden und rechten Erkenntnis des Willens Gottes in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis, wie wir täglich, zum Beispiel gemäß dem Kolossergebet in Kapitel 1, 9 bis 13, in aller Demut immer wieder darum flehen. Niemals kommt rechtes Gottes erkennen, nur durch das Schriftstudium allein. Da wir heute in der Verwaltung der Gnade Gottes leben und das vervollständigte Gotteswort zur Verfügung haben, dürfen wir im Unterschied zu den Thessalonichern, in denen das Evangelium ja bereits viele Vollgewissheit bewirkte, stets darum flehen, in allem Willen Gottes vollgewiss zu sein. Auch in der Parallelstelle, in welcher Paulus außer in unserem Textwort den Begriff Vollgewissheit noch ein einziges weiteres Mal gebraucht, wird dies deutlich. In Kolosser 2, Vers 1 bis 3 heißt es: Denn ich will euch wissen lassen, welch großen Ringkampf ich für euch und die in Laodicea habe, sowie für alle, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, dass ihren Herzen zugesprochen werde und sie in Liebe und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses vereinigt seien, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und des Vaters Christi, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ja, Paulus spricht hier von allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Gottes Wort so zu verstehen, dass wir tatsächlich in allem vollgewiss sind, ist ein Reichtum, der tatsächlich keine Zweifel und keine Schwächen mehr übrig lassen muss. Ein Reichtum, der aus dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus kommt und all unseren Bedarf auszufüllen vermag. Philipper 4, Vers 19. Vollgewissheit ist also das Gegenteil von Schwäche und Zweifel. Das sehen wir übrigens auch deutlich am Beispiel Abrahams. Sein im ersten Mosebuch geschilderter Bericht wird in Römer 4 vom Apostel Paulus mit wichtigen geistlichen Kommentaren über Abrahams Glauben versehen. Wir wissen darum, dass Abraham und Sarai zunächst nicht genügend Geduld hatten und Gottes Verheißung mit eigenen Plänen nachhelfen wollten. 1. Mose 16, 1 bis 3. Ihnen mangelte es also an der nötigen Vollgewissheit bezüglich Gottes Aussagen. Doch nach Jahren wurde Abraham reifer. Er glaubte Gott, traute ihm zu, jederzeit seine Verheißungen zu erfüllen, erschienen sie menschlich gesehen auch noch so unmöglich. In Römer 4, 18 bis 22 schreibt Paulus: Wider alle Erwartung glaubte er, also Abraham, in Erwartung, dass er Vater vieler Nationen werde, gemäß der Versicherung, so zahlreich wird dein Same sein und nicht schwach werdend, merkt euch dieses, nicht schwach werdend im Glauben, bedachte er seinen schon ungefähr 100-jährigen, schon abgestorbenen Körper und die Erstorbenheit des Mutterleibs der Sarah. Aber an der Verheißung Gottes zweifelte er nicht. Er war nicht schwach und er zweifelte nicht. Er zweifelte nicht durch Unglauben, sondern wurde im Glauben gekräftigt, Gott Verherrlichung gebend und vollgewiss, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun imstande ist. Darum wird es ihm auch zur Gerechtigkeit angerechnet. So ganz nebenbei erwähnt Paulus hier auch noch, dass Abrahams Vollgewissheit dazu führte, dass er Gott die Verherrlichung gab. Wenn Gottes Geist uns vollgewiss macht, wird dies auch nach außen wirken. Wir werden zum Zuspruch untereinander und zum Lobpreis Gottes gedrängt. Denken wir nur an Epheser 5, Vers 19, 20. Werdet mit Geist erfüllt, so dass ihr zueinander in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern sprecht und dem Herrn in euren Herzen singt und zum Saitenspiel Lob singt, für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus allezeit dankend. Gottes Wort also, von Gottes Geist durchweht, bewirkt in den Auserwählten geistliches Verständnis, und dies drückt sich wiederum in geistgeleiteten Worten voller Dankbarkeit als erfreuender Widerhall seiner eigenen Worte an uns aus. Ähnlich 2. Thessalonicher 2, 15 bis 17. Demnach, Geschwister, steht nun fest und haltet die Überlieferung, die ihr durch uns gelehrt wurdet, sei es durch unser Wort oder unseren Brief, das Evangelium also. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns liebt und uns äonischen Zuspruch und gute Zuversicht in Gnaden gibt, spreche euren Herzen zu und festige euch, worin? In jedem guten Werk und Wort. Zum Schluss einige Gedanken, die Bruder Ernst Prohlingheuer einmal in einem UR-Artikel niederschrieb. In Jeremia 9, Vers 23 heißt es, dass es ein Rühmen in Einsicht und Erkenntnis Gottes ist, zu wissen, dass Gott Gnade, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde ausübt. Wie viele Menschen, auch sogar Gläubige, bezweifeln das? Nehmen die Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit und Unfrömmigkeit nicht immer mehr Überhand? Selbst manche Gläubige können vieles in der Welt und in ihren Lebensführungen nicht verstehen, weil sie Gott nicht als den erkennen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt und in seiner Weisheit auch das Üble gebraucht, um Gutes zu erreichen. Wie schwer fällt es manchen, seinem Wort zu glauben. Ich bilde das Licht und erschaffe das Finstere, bewirke das Gute und erschaffe das Böse. Ich, Yahweh Elohim, mache all dies. Jesaja 45, 7. Ihm dienen Finsternis und Sünde, Feindschaft und Tod, damit er auf diesem schwarzen Hintergrund sein Licht und Leben, seine Liebe und Gnade offenbaren und dies all seinen Geschöpfen schenken kann. Wollen wir ihm darüber Vorwürfe machen, dass Gott zunächst alle in Widerspenstigkeit eingeschlossen hat, bevor er sich aller erbarmt? Je mehr wir Gottes wunderbare Wege, seinen Vorsatz, seinen Willen, seinen Ratschluss und vor allem seine Liebe in Christus Jesus durch seinen Geist in seinem Wort erkennen und darin vollgewiss sind, desto weniger wird es uns ein Bedürfnis sein, uns noch irgendwie zu rühmen. Die Erkenntnis, dass wir nicht besser waren als die anderen Menschen und völlig unverdient Gottes Gnade empfingen, macht uns demütig, sollte aber in unablässigem Dank und Lobpreis zum Ausdruck gebracht werden. Und die Gewissheit, dass Gottes Retterwille alle umfasst, weil Christus sich selbst für alle zum Ersatzlösegeld gegeben hat, gibt uns Frieden und Geborgenheit. Die Verheißung, dass einmal jedes Knie der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen sich in dem Namen Jesu beugen und jede Zunge huldigen wird, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters, möge uns bewegen, dies heute schon unablässig zu tun und damit dem Ruhm zu geben, der ihn allein verdient. Zitat Ende. Das Evangelium ist im Wort auch zu uns gekommen. Möge unser Gott und Vater in uns durch die Kraft seines Geistes die Vollgewissheit und den Glauben, die Erwartung und die Liebe bewirken, die wir brauchen, um ihn schon heute stets in allem zu verherrlichen. Amen.